Advent heißt ankommen, kommt vom Lateinischen. Und in der Predigt oder in der Andacht, in dem Text, den ich uns heute gleich noch vorlesen werde, geht es auch um diese Frage am Ende: Wer ist dieser? Wer ist dieser? Wer kommt da? Ich möchte heute drei kleine Akzente setzen. Das Wort, das für den Sonntag sozusagen maßgeblich ist in der Predigtreihe, in den Predigtvorschlägen, findet sich im Matthäusevangelium. Ich beginne bei dem Kapitel 20, am Ende die Verse 29 folgende bis Kapitel 21, Vers 10. Matthäus, Kapitel 20, ab Vers 29. Und als sie aus Jericho hinauszogen, folgte ihm eine große Volksschar. Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg, und als sie hörten, dass Jesus vorüberkam, schrien sie: Herr, erbarme dich unser, du Sohn Davids. Die Leute aber fuhren sie an, sie sollten schweigen. Sie aber schrien noch lauter: Herr, erbarme dich unser, du Sohn Davids. Da blieb Jesus stehen, rief sie herbei und sagte: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie antworteten ihm und sagte: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Da berührte Jesus von Mitleid ergriffen ihre Augen, und gleich sahen sie wieder und folgten ihm nach. Und als sie nach Jerusalem sich näherten und nach Bethphage am Ölberg kamen, da entsandte Jesus zwei Jünger und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Jungtier, ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn jemand etwas sagt zu euch, so antwortet: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie gleich freigeben. Dies aber ist geschehen, damit das Wort des Propheten erfüllt wurde, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einer Eselin und auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Füllen, legten ihre Mäntel darüber und er setzte sich darauf. Die übergroße Volksschar um ihn herum aber breitete Kleider auf den Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Scharen, die ihm vorausgingen und nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und Unruhe. Wer ist dieser? Die Scharen antworteten: Das ist der Prophet, der aus Nazareth in Galiläa. Jesus kommt in seine Stadt, die Stadt, in dem der Tempel steht. Und auf dem Weg in die Stadt hinein gibt es unterschiedliche Begegnungen mit Menschen, die alle um die eine Frage kreisen: Wer ist dieser? Es geht um Wort oder um den Namen Jesu. Und immer dann, wenn es um den Namen geht, geht es auch um das Wesen. Wir kennen das manchmal so, ja, Nomen est Omen, der Name ist schon ein Stück weit Programm. Jesus kommt zunächst einmal auf den Weg nach Jerusalem durch Jericho hindurch und heilt dort zwei Aussätzige, die ihn rufen. Und interessanterweise sind es gerade die Blinden, die sehenden Auges sind. Der erste Kreis ist also, dass es dort Blinde gibt, die ihn ansprechen: Nicht Jesus, wir haben von dir gehört, du Heiler, sondern sie rufen ihn mit einem Titel, der im Alten Testament für den Messias vorgesehen ist. Sie rufen ihn mit einem Hoheitstitel. Das sagt man nicht jedem. Jesus, du Sohn Davids. Das heißt, du bist der, auf den wir warten. Du bist der, der sozusagen von einem unserer großen Zeugen in unserer Geschichte vorhergesagt worden ist. Von den Propheten bezeugt. Du bist Nachkomme Davids, Sohn Davids. Wir wissen, dass aus dem Stamm Davids oder aus dem Geschlecht Davids der Messias kommen wird. All das schwingt mit. Jesus, du Sohn Davids. Man könnte natürlich ganz modern eventuell sagen, naja, die schleimen sich ein. Ich glaube nicht. Wer so einmal die Chance hat, dass Jesus an ihm vorbeigeht, wir haben das schon in einen anderen Predigten gehört, das bewegt Leute. Da spürt man unmittelbar eine Kraft und eine Gegenwart von Gott, die anders ist, als was man sonst sieht. Blinde gehörten zu dem Stamm oder zum Erwerbszweig der Bettler. Anders als bei uns war das nicht so despektierlich, sondern Bettler waren immer die Gelegenheit, gute Werke zu tun. Sie waren von daher anerkannt. Sie wurden geradezu, man möchte fast sagen, gebraucht, weil es eine Möglichkeit war, eben gute Werke im Alltag, im Vorbeigehen tun zu können. Das macht ihr Schicksal nicht leichter. Ist auch nicht so, dass man sagt, Berufswunsch ist, ich werde Bettler. So war das sicherlich nicht. Aber es war nicht ganz so abfällig beurteilt und gesehen, vielleicht wie in unserer Gesellschaft heute. Sie sind es, die Jesus vorbeigehen, hören, sie haben Informationen offensichtlich bekommen, da kommt Jesus vorbei und sie rufen ganz laut in ihrer Situation als Blinde, als Außenseiter, als begrenzt in ihrem Lebensvollzug Eingeschränkte, sie rufen, erbarm dich unser. Und Jesus bleibt stehen, lässt sie zu sich rufen und fragt sie, was sie wollen. Und sie wollen das, was wir erwarten, sie wollen sehen können. Und Jesus, von Mitleid ergriffen, berührt ihre Augen, sie können sehen und sie folgen ihm nach. Jesus, du Sohn Davids, das haben sie gesehen, das haben sie gehört, dass Jesus kommt und mit ihrem Auge innerlich gespürt, dieser Mann ist mehr als nur ein vorübergehender regionaler Rabbi. Sie haben ihre Hoffnung in ihn gesetzt und erleben, er berührt sie und sie werden sehend. Im zweiten, weitergehenden Teil des Textes zieht Jesus nun in Jerusalem ein und da gibt es diese Besonderheit, dass Jesus sagt, zwei Jünger vorausschickt, sie möchten in den Ort gehen, in das nächste Dörfchen gehen und dort sozusagen, wir würden heute, wenn man genau hinguckt, muss man sagen, das ist es unerlaubtes Entwenden fremden Eigentums. Das ist eigentlich Diebstahl, ja. Sie sollen da stehen, eine Eselin mit einem Füllen und sie sollen gehen und sollen die Eselin mit dem Füllen nehmen und zu ihm bringen. Jesus weiß aber, die haben damals auch schon auf ihre Eigentum geachtet, wenn euch jemand fragt, und dann gibt er ihnen sozusagen ein Vollmachtswort mit. Wenn ihr gefragt werdet, ey, was macht ihr da? Könnt ihr nicht einfach die Eselin mit dem Füllen wegnehmen? Wenn ihr gefragt werdet, wenn ihr Schwierigkeiten bekommt, dann sagt, der Herr braucht sie. Okay. Ich weiß nicht, ob die anderen Jünger sich angeguckt haben und sich gefragt haben, hoffentlich geht der Plan auf. Keine Ahnung. Jedenfalls, die Jünger gehen in das Dorf, nehmen die Eselin mit dem Füllen und natürlich kriegen Schwierigkeiten. Hey, was macht ihr da? Und dann sagen sie das Wort, der Herr braucht sie. Und in diesem Wort muss Vollmacht liegen. Also Jesus muss in diesem Wort etwas von seinem, ich nenne es jetzt mal so, damit wir es vielleicht auch leichter transportieren können, so etwas wie seinen göttlichen Glanz eingebunden haben, dass wenn diese Worte gesprochen wurden, sich eine Kraft an dem Herzen dessen entfaltet, der das hört, dem die Eselin mit dem Füllen gehört, und er spürt, ja, wenn das so ist, wenn der Herr, also ja, also dass man irgendwie merkt, mit einem Mal, man kann nicht mehr so reagieren und man muss jetzt anders reagieren, weil in diesen Worten liegt offensichtlich von Jesus Kraft. Das Herz des Wenigen ist berührt, sie kriegen Eselin und Füllen. Und dann schreibt der Evangelist Matthäus, was das Besondere mit dieser Eselin und dem Füllen auf sich hat. Und er zitiert ein Wort aus dem Alten Testament, das dort vorhergesagt wurde für die Wesensart des Messias. Es heißt dort, dies ist geschehen, damit das Wort des Propheten erfüllt wird. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einer Eselin. Jesus nimmt sozusagen Bezug, bewusst Bezug auf diese Tradition, auf diese Überlieferung, wer er ist als Messias. Wir können dieses Gegensatzpaar so machen. Jesus wählt eine Eselin und ein noch nicht eingeübtes Fohlen oder Füllen, ein Jungtier, einen jungen Esel, im Gegensatz sozusagen zu den Pferden. Das Pferd war das Reittier für die Soldaten, für die Oberen, für die Herrscher, für die Könige. Jesus hätte sicherlich auch ein Pferd nehmen können, aber dann wäre vielleicht etwas entstanden, da kommt jemand auf dem Pferd und ja, da ist jemand mit einem Herrschaftsanspruch. Jesus nimmt eine andere Tradition. Jesus nimmt, obwohl Sohn Gottes, obwohl Messias, er nimmt ganz bewusst die Tradition der Barmherzigkeit und der Sanftmütigkeit auf. So wie es beschrieben ist, die kleine Episode in Jericho mit dem Blinden, da berührte Jesus von Mitleid ergriffen. Ein Messias, der Mitleid hat. Ein Herrscher, ein König, der sich bewegen lässt. Dessen Herz sanftmütig ist. Jesus sagt auch im Matthäus-Evangelium im Kapitel 11 lesen wir es, dass kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Und ihr werdet Ruhe finden für eure, ich füge jetzt ein, aufgescheuchten, müden und belasteten Seelen. Ich bin sanftmütig und demütig. Ja? Jesus nimmt ganz bewusst diesen Faden des Alten Testamentes auf und kommt in Jerusalem hinein, von Herzen demütig und sanftmütig. Und die Menschen um ihn herum, es entsteht eine eigenartige Atmosphäre. Ich weiß nicht, was es war, wie elektrisiert. Sie fangen an, vor dem Jesus mit dem Esel und hinter ihm herzulaufen, einige jubeln und rufen, vielleicht kennen einige diese Tradition und sie ahnen etwas, ist also mit Augen von uns heute gelesen, es beginnt ein Event oder so eine Art unverabredeter Flashmob, keine Ahnung, irgendwie, die Leute sind angesteckt, ein erster ruft Hosanna, ein zweiter ruft Hosanna, ein dritter ruft Hosanna und es bildet sich ein Jubel aus und man schwingt sozusagen Palmenwedel, man legt seine Mäntel auf den Boden, dass man wie ein Herrscher sozusagen hineinkommt. Und das ist natürlich auffällig. Das macht natürlich was her. Das passiert nicht jeden Tag in Jerusalem. Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna, dem Sohn Davids. Großes Bekennen. Und ein drittes, diese Unruhe, die in die Stadt hineingetragen wird, löst für einige Leute die kritische Nachfrage aus, wer ist denn das? Also wer das Evangelium bis dahin gelesen hat, würde wahrscheinlich sagen, blöde Frage. Eigentlich, ich habe gedacht, ganz Israel weiß schon, wer das ist. Das haben ganz, ganz viele gewusst, aber offensichtlich eben nicht wirklich alle. Es gab so viele religiöse Wanderprediger, Da gab es welche, die waren bekannter, andere waren wenig bekannt. Dieser war offensichtlich bekannt und die Beschreibung, die Jesus hier gegeben wird auf die Frage, wer ist denn das, der da kommt? Was ist denn da für ein Tumult? Wer ist dieser? Die Antwort ist hier sachlich gehalten und korrekt. Sie heißt, das ist der Prophet, immerhin, Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ist korrekt. Hat aber auch ein leichtes Geschmäckel, so würde man sagen, nämlich man könnte sagen, das ist der Prophet, dann nennt man den Namen, aus Pusemuckel von Hintertupfingen. Nazareth in Galiläa war keine Adresse, mit der man sich rühmt. Das war Provinz. Es ist der Prophet aus der Provinz. Der eine hörte vielleicht nur Provinz und dachte, naja gut, dann ist auch nicht so spannend. Der andere hat vielleicht gehört, es ist Jesus aus Nazareth, Galiläa. Und hat von dem schon gehört, dass er heilt, dass er Wunder tut, dass er Menschen Augenlicht gibt. Aber die Antwort zunächst einmal an dieser Stelle ist korrekt. Wir haben hier drei kleine Episoden, drei kleine Begegnungen mit demselben Messias. Die Blinden sehen in ihm den Messias und rufen ihn an als Sohn Davids. Die anderen beginnen, wodurch auch immer, ein Loblied auf Jesus und rufen, Hosanna, der da kommt, Hosanna dem Sohn Davids. Sie nehmen auch hier die Tradition des Sohn Davids, den Messias, auf. Begeistert aus der Stimmung heraus, diesen Einzug so zu haben. Viele Leute, gute Stimmung, viele sind dabei, Freude, schönes Wetter. Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Warum karikiere ich das so ein kleines bisschen? Weil wir wissen, dass nur einige Tage später, ich weiß nicht, ob es dieselben Leute waren, aber auch in dieser Stadt wieder viele rufen. Nur sie rufen nicht Hosanna, sie rufen nicht Halleluja, sie rufen nicht ein Loblied auf den Sohn Davids, sie rufen kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Aber hier war die Stimmung gut. Und dann die sachliche Rückfrage der anderen Gruppe, wer ist dieser, der Prophet aus Nazareth? Wenn wir das so lesen, ich muss mich das fragen, weil ich predige, weil vielleicht jetzt mir auch bis hierhin gefolgt seid, ist natürlich die Frage, ja Mensch, was macht man mit so einem Text? Jetzt liest man das so, was sollen wir davon halten? Was ist so die Botschaft, die da innewohnt? Ich knüpfe einfach mal an den Text von der letzten Woche an, wo Jesus sagt, als die Zeit erfüllt war, sagte Jesus, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Alle Menschen, die hier in dieser Szenerie mit Jesus in Kontakt kommen, sind herausgefordert, Stellung zu beziehen. Was heißt es, wenn ich sage, es ist der Prophet aus Galiläa? Höre ich den Auftrag, dem Wort des Propheten zu folgen und mich zu interessieren für das, was er als Prophet mir zu sagen hat von Gott? Oder ist der Beisatz, es ist der Prophet aus Galiläa, der Satz, von dem wir sagen, naja, muss man nicht unbedingt hören. Wie entscheide ich mich? Vertraue ich diesem Propheten und begebe mich in seine Nähe? Höre auf ihn? Was ist mit den Leuten, die Hosanna gerufen haben, die begeistert waren, die dabei waren, die fröhlich waren, die mitgetanzt haben, die mitgejubelt haben? Sie haben auch gehört, dass gerufen wurde, Hosanna dem Sohn Davids. Hat das Bekenntnis durchgetragen? Haben sie geglaubt? Oder waren sie vorübergehend begeistert, weil alle es ja gerade riefen? Und dann gibt's da die zwei Blinden, von denen wir wissen, sie folgen ihnen nach. Auch da kann man kritisch fragen, folgen sie ihm nur nach, weil sie ein Wunder erlebt haben? Hält diese Erfahrung des Wunders und des Glaubens, ist es durchtragend? Oder gehen sie sehenden Auges, irdisch sehenden Auges, doch wieder zurück in ihre eigene Welt? Wer ist dieser? Dieser ist Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, der Gesalbte des Herrn. Dieser ist der Prophet aus Galiläa, der vor uns steht, der nicht nur nach Jerusalem kommt, sondern immer wieder neu sich im Alltag uns in den Weg stellt, der uns in der Bibel begegnet, dem wir in der Bibel erkennen und Worte von ihm lesen. Es ist dieser Jesus, der sich uns mitteilt in Brot und im Kelch. Es ist dieser Jesus, der so dasteht, so ganz anders als König, als Herrscher, als wir uns das vorstellen. Eben sanftmütig, demütig, barmherzig. Einer, der zunächst so viel mit seinem Äußeren gar nicht beeindruckt, sondern der, wie in dieser kleinen Geschichte mit dem Füllen, als die zwei Jünger den Esel holen sollen, auf relativ geheimnisvolle Weise kraftvoll gegenwärtig ist und für den erlebbar wird, der ihm glaubt. Stellen wir uns in die Geschichte hinein. Wie würdest du gehen, den Esel zu holen? Würdest du grummeln? Würdest du mit deinem anderen Mitjünger darüber diskutieren? Hoffentlich geht es gut. Kennst du dich aus in dem Dorf? Weißt du, wie man flüchten kann, wenn sie mit Steinen werfen? Wie geht man dorthin oder vertraut man? Ist man sicher, das wird gut gehen, weil Jesus das gesagt hat? Dieser Jesus stellt sich uns heute vor Augen als der, der heilt und der Augen öffnet, dass wir sehen können, dass wir erkennen können, dass wir uns auch in seinem Licht erkennen können. Jesus stellt sich uns vor als der, der kommt in Sanftmütigkeit, Barmherzigkeit, demütig, unaufgeregt, mit ausgebreiteten Armen der Liebe, in die er uns einlädt, weil er uns vergeben und einen neuen Anfang zum Leben schenken will. Dieser Jesus kommt als der Prophet aus Galiläa, den man hören oder übergehen kann. Und in jeglicher Situation ist die Herausforderung dieselbe. Öffne ich mein Herz und vertraue ihm. Diese Situation, ihm sein Herz hinzuhalten, ist keine leichte. Subjektiv betrachtet, wenn jeder einmal so in sich hineinspürt, es gibt immer Momente, wo man darum ringt, gebe ich ihm mein Herz noch einmal? Werde ich diesmal eine Antwort erfahren und hören, die ich mir wünsche? Wird die Kraft mir erfahrbar zuteil? Wie wird es sein? In Zeiten, denen es leicht ist und gut ist, singen wir Loblieder. Hosanna, der da kommt. Hosanna, du Sohn Davids. Aber es gibt Tage, da braucht es dieses Hineinringen und Durchringen zu dem Punkt, wo man den entscheidenden Schritt des Vertrauens neu in die Gegenwart Jesu macht. Über alles hinweg, was man bisher gehört und erlebt hat. Wo es den Mut braucht, dennoch an Jesus festzuhalten. Wer ist dieser? Und ich muss mich dann entscheiden, Gehe ich schauen? Bringe ich mich in die Nähe dieses Messias, dieses Jesus? Oder gehe ich vorbei? Advent heißt, dass wir warten auf den, der kommt. Advent heißt, da ist einer gekommen. Advent heißt, es kann zu einer Begegnung kommen. Dass der auf mich zukommt, auch der ist, auf den ich zugehe. Advent bedeutet, es ist die Begegnung der Hoffnung mit meiner Hoffnungslosigkeit, der Vergebung mit meiner Schuld, der Liebe für meine Lieblosigkeit, die Sanftheit für meine emotional überbordenden Reaktionen. Ich wünsche uns, dass Advent eine Zeit wird, in der wir diesem Jesus neu, anders, frisch begegnen. Es gibt unterschiedliche kleine helfenden Geschichten, wie das alles versucht wird, noch einmal deutlich zu machen. Viele von uns kennen sie schon. Vater Martin, wo dann er auf Jesus wartet, weil er geträumt hat und wo er hofft, er kommt und wo er vielen Menschen hilft, aber so scheinbar ist Jesus nicht vorbeigekommen. Und dann erst in der Nacht darauf zeigt ihm Jesus, ich war überall gegenwärtig in denen du geholfen hast. Du bist mir begegnet. Ich wünsche uns eine Zeit, in der wir diese Begegnung in für uns persönlicher, neuer Weise erfahren. Verdichtet, klar, unser Herz berührend. Dass wir erleben, dass seine Worte Kraft haben, uns zu berühren und zu verändern. Amen.